Hör das. Vogelgezwitscher, Dorfkirche. Und plötzlich kommt ein Intro und stört die Rille. Bon vivant. Wie mit Attitüde, Winzer mit Skills und wie würde ich fühlen? Herzlich willkommen zu der fünften Ausgabe von Bon vivant. Wie mit Attitüde. Es ist gleichzeitig die erste Ausgabe, die wir unter freiem Himmel quasi mitten im Rebberg aufnehmen. Wie geil ist das denn? Wir sind hier in Riechen. Basel-Stadt. Richtig, haben richtig gehört. Basel-Stadt, Nordwestschweiz. Vermutlich der nordwestschweizlichste Rebberg von der Schweiz. Umgeben von drei Seiten quasi von deutschen Grenzen. Und wir sind auf dem Weingut Riechen und hier mit dem Winzer und Geschäftsführer mit dem Silas Weiss. Herzlich willkommen.
Ja, merci. Sali, schön.
Schön, kann ich so spontan dich hier im Rebberg überfallen. Bei was hat dich gestört? Was hättest du gemacht, wenn ich jetzt nicht bei dir reingesteppt wäre?
Ja, also heute ist es gerade ein bisschen ruhig gewesen. Das ist jetzt gerade perfekt gewesen. Bin anfangs Woche noch fertig geworden mit Anbinden. Jetzt haben wir wirklich alles im Schuss momentan repariert und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Austrieb.
Und also was am Anbinden? Die Lehrling?
Nein. die Fruchtruten von den Rebstöcken, genau. Die müssen jedes Jahr wieder neu abgebunden werden und halt auch jedes Jahr neu geschnitten werden. Und bis dann fangen sie an tränen, sagt man so schön. Wenn sie anfangen, die Wurzeln bewegen, dann fangen sie anfangen zu saften. Und danach hat man sozusagen das Gefühl, dass danach sozusagen wie das Leben wieder neu anfängt vom Rebstock und danach fängt dann gleich mal der neue Austrieb an.
Genau, es ist jetzt so der Anfang vom neuen Lebenszyklus. Ist alles soweit on track, alles gut? Keine Leiden, Altlast oder sonstige Sachen noch vom letzten Jahr, wo man, ich meine, je nachdem, was man für ein Vorjahr gehabt hat und was für Schäden man gehabt hat, Hagel oder Frost oder so, kann sich das ja bis ins nächste Jahr reinziehen. Gehen du und vor allem auch Reben mit guter Vitalität in das Jahr jetzt?
Ja, also klar, ich bin voll motiviert für das neue Jahr. Und was man so zu spüren bekommen hat, ist die Jungrebli. Letztes Jahr haben die viel zu trocken gehabt. Und ich bin nicht ganz so danach gewesen mit dem Gießen. Und danach hat man es halt gespürt. Es hat schon ein paar Jungrebli genommen letztes Jahr. Mhm. Und die versuchen wir jetzt da so wieder nachzusetzen.
Ist das da auch der Wassertank, der gerade hinter dir ist, wo man gerade sieht, für all die, die via YouTube jetzt den Podcast hören und schauen, sehen?
Ja, also das ist einfach so ein Wasserreservoir, wo man ab und zu wieder auffüllt, wo ich dann, falls ich mal schnell mal zu Wasser muss kommen, dann hier eine Reserve habe, weil wir haben hier nur Quellenwasser und die letzten Jahre hat es eigentlich nur so etwa 15 Liter in der Quelle gehabt und jetzt dieses Jahr mal schauen, wie es ist. Anfang Januar hat es noch 60 gehabt und jetzt ist es etwa, glaube ich, 40. Mal schauen, wie dieses Jahr wird.
Ich habe es im Intro schon angedeutet, wir sind im Nordwesten, vom Nordwesten. Der Schlipf in Riechen da ist umgeben eigentlich von Deutschland. Ist fast schon ein Exklav. Erzähl doch schnell, wo genau wir hier befinden. Also geografisch, vom Boden her, generell, was ist der Schlipf und wo liegt er?
Also der Schlipf ist eigentlich gerade wirklich noch der letzte Punkt, noch, wo noch, also der Riechner-Schlipf, sagen wir es so, der ist umgeben von Weiler-Schlipf und Tülliger-Schlipf.
Beide in Deutschland?
Beide in Deutschland, genau, richtig. Und der zieht sich so wie im Halbkreis eigentlich rundum. Die haben es dann früher, haben sie das sozusagen dann nachher ein bisschen mal umbenannt und haben gesagt, ja, weil am Rhein nicht so viel Reben hat und Tülligen nicht so viel Reben hat, dann wird es auch zum Schlipf. Und, aber der ursprüngliche Schlipf ist eigentlich ein Teil vom Tülliger Schlipf und der Riechner Schlipf gewesen. Und danach hat man einfach sozusagen den Namen grossflächig verteilt. Wir haben da vor allem Muschelkalkböden, dann nachher haben wir auch noch ein bisschen, je nach Parzellen haben wir ein bisschen eher sandige Böden und dann aber auch sehr viel schwere Böden, also Lehm und, ja.
Also das heisst, auf engem Raum, aber schon relativ diverse Böden, auch genau. Durch die verschiedenen Expositionen. Eben, ja. Das ist ja nicht eine Talflanke, sondern eben, es geht ja wirklich so um den Hügel rundherum. Und von überall, von diesem Tülliger Hügel, hat man eine unverschämt gute Aussicht auf Basel, auf die Stadt Basel. Das ist es lustig. Und die allerschönste Aussicht haben die deutschen Reblagen. Also genau. Ist wirklich so, die geilste Aussicht auf Basel haben eigentlich die Schwaben.
Ja, genau.
Mega cool. Und auf was ich jetzt auswählen, es ist ja mega speziell, dass du auf Basler Stadtboden professionell eigentlich Wein kälterst. Es gibt auch sonst noch den einen oder anderen Winzer, der hier in Riechen Wein macht und auf Stadtboden Wein macht. Aber in dem Ausmaß, wie dir es mit Wein gut riechen, so ein Wein gut, wo du Winzer bist, macht, gibt es nicht. Das ist eigentlich eine völlig einmalige Sache.
Ja, nein, das ist schon das Einmalige und auch das Spezielle daran, dass wir halt einfach wirklich AOC Basel Stadt auf der Etikette geschrieben haben und das, also meines Wissens noch, hat es sehr wenige, die in diesem Ausmaß halt mit 3,5 Hektar etwa haben wir so auf die Flasche sozusagen imprägniert haben, ja.
Das ist gerade heute, komm, ich nehme mal den ersten Wein ins Maul. Wir haben jetzt so zwei Weisswein im Glas.
Genau, also zuerst habe ich einen 2016er Le Petit Blanc aufgemacht. Das ist ein 100%iger Weissburgunder. Und bei unseren Wein machen wir alles Spontanvergärung. Also wir fügen keine Hefe dazu. Und dann alles zwei Jahre im Holz. Mhm. Weiss wie auch rot. Und unfiltriert abgefüllt. Genau.
In neuem oder gebrauchtem Holz oder gemischt?
Es ist gebrauchtem. Also Weissburgunder ist meistens alles gebraucht. Mhm. Und wir haben 1200 Liter Holzfässer, 750 noch. Und dann noch ein paar 54er.
Das ist cool, ist in der Nase relativ aromatisch für einen Weissburgunder, wo man ja eigentlich ein bisschen neutrale Note, das ist generell noch, kann ich sagen, ist ein bisschen...
Ja, wir finden es halt auch immer wichtig, dass wir unsere Weine auch zwei Jahre auf den Hafen lassen, dass wir auch eine gewisse Struktur und eine gewisse auch Lagerung denen geben können, dass wir auch wirklich, sozusagen, vor dem Abfüllen tun wir sie erst von der Hefe ziehen, von seiner Mutter sozusagen.
Ja, was gibt ihm denn die Hefe?
Die Hefe gibt ihm halt noch die gewisse Struktur und die gewisse Würzigkeit und das Lagerpotenzial halt. Also es ist...
Eben, wir sind mit dem letzten Podcast sind wir beim Tom Littmann gewesen, in Oberhofen und der lässt sie auch extrem lang auf der Hefe seine Weine und dort ist auch die Hefe charakterprägend. Mhm. Er tut aber die Hefe fast nicht aufrieren, also macht keine Batonage, wo quasi das Ganze nochmal durcheinander schwurblisch und so nochmal anregst, sondern lässt es wirklich oft da drinnen und so gesetzt sich entwickeln. Mhm. Wie läuft das bei dir ab?
Ja, wir lassen es auch in Ruhe. Also, wenn jetzt, also bei uns gären es auch ewig lang, also weil wir halt Kellertemperatur tun wir nicht BU einflussen. Das heisst, im Herbst fängt es schnell an zu gären, weil es warm ist im Keller und dann über den Winter wird es halt kühl. Und dann nachher stoppt das wird gärig zwischendurch und dann im Frühling, wenn es dann wieder ein bisschen wärmer wird, dann nachher fängt es wieder an zu blubbern. Und dann hörst du wieder Gärpfeife im Keller und dann geht wieder der Punk ab im Keller, das ist immer so sehr toll. Aber wenn jetzt einer wird jetzt ein bisschen stocken, dann tun wir einmal kurz aufrühren die Hefe und dann nachher kommt er meistens wieder. Und sonst machen wir keine Batonage. Weil Batonage haben wir das Gefühl, eher, dass es gibt viel zu schwere Weisswein und zu ja, so butterig.
Ja. Yeah.
Und das ist so New World und so Chardonnay von Kalifornien und das ist halt so das, wo man dann... Chardonnay,
mein Blatt.
Ja, genau, voll.
Ja, Casper ist ja, glaube ich, auch mit kalifornischer, zumindest amerikanischer Wurzeln. Klammern zu. Aber das ist natürlich schon geil, wenn man ein bisschen weiss, wie seine Pappenheimer im Keller ticken und wenn die Gärung mal stoppt, Temperatur und Jahrgangsbedingt, also Jahrzeitenbedingt, vor allem Jahreszeitenbedingt, dass man weiss, die kommen dann im vierten Jahr wieder. Je nachdem kann es schon sein, dass man nervös wird, wenn eine Gärung anfängt zu stocken.
Ja. Ja, ich habe das jetzt auch müssen lernen vom Chef, vom Hans-Peter Ziereisen, dass einfach die Geduld haben und hey, jeder Wein hat seine Zeit und ja, im Fass kommt das schon gut und das wird schon gut werden.
Das ist das zweite, was wir nachher haben werden.
Ja, genau.
Pinot Blanc Le Petit 16.
Genau.
Ja, ist krass. Aber weißt du, wenn du im Glas hast, ist eigentlich alles anders klein. Also weißt du, für Le Petit Succès, ja, das ist einfach wie ein richtiges Wein. Aber, also er ist einfach, im Sinne von einfach zu trinken. Aber, ich finde es extrem geil. Ist auch jetzt eher auf der würzigen, also vom holzprägten, aber auch eleganten, finessereichen, mineralischen Seite und nicht so, so eine Fruchtbombe.
Ja.
Und von der Hefe auch.
Also ich finde auch, dass in den Ansätzen so ein kleiner Jura-Touch.
Mhm.
So ein bisschen reduktiver halt.
Finde ich grandios. Das Lustige ist ja, also das Lustige, das ist interessant, wir haben 2016 im Glas.
Genau.
2016 hast du im Verkauf angefangen arbeiten bei Ulrich. Ist das korrekt?
Ja, das ist im, ja, im Anfang.
Plus minus 2016 hast du bei Ulrich angefangen arbeiten, der jetzt ja Mitbesitzer ist vom Weingut Riechen.
Genau, ja.
Das heisst, der Wein ist aus einem Jahrgang, wo du noch nicht auf dem Weingut gewesen bist. Du bist bei der Ernte 2018 zum ersten Mal dabei gewesen. Und dann 2019 dann hier als Posto
in Rebbergen
und als Winzer da dann als Betriebsleiter eingestiegen. Eben unter der Schirmherrschaft von Hans-Peter Zierriesen, der vorher schon am Start war, ist, und Ulrich, der neu eingestiegen ist, genau, wo du ja vorher bei ihnen geschafft hast. Also bist vom Verkauf in Rebberg, wieder in Rebberg. Wie hast du die Reben und die unterschiedlichen Lager jetzt kennengelernt? Das hast du über 2 Jahre Zeit gehabt, um dich mal mit allem vertraut zu machen, um die Natur kennenzulernen, die Umgebung, auch eben so die Laune von der Wein in den Fässern. Wie erlebst du es?
Ja, dass man jedes Jahr wieder etwas Neues lernt. Also es ist von Jahrgang zu Jahrgang ist es immer anders und in jede kleine Parzelle, und von denen habe ich ein paar hier im Schlipf, dafür alle näher beieinander, da bin ich glücklich. Und es ist jede anders. Und verschiedene Böden, dann haben wir auch verschiedene Pinot-Klöne zum Beispiel, und dann überall in jeder Parzelle irgendwie andere Traubensorten. Und es ist jedes Jahr wieder interessant, um irgendwie nochmal einen neuen Teil von diesem Rebberg nochmal neu zu kennenzulernen. Und dann bei ein paar Rebstücken haben wir dann irgendwie immer ein bisschen Probleme mit dem Frostau, immer wieder ein bisschen Schaden, und bei ein paar einfach gar nichts. Und es ist etwa 10 Meter davon entfernt, die anderen Parzellen. Und
also hast du schon ein bisschen die Macke kennengelernt.
Ja, genau.
Also, was haben deine Babys, deine Reben für Macke? Was sind die Vorteile? Was ist super cool hier? Wo sind ein bisschen die Gefahren? Eben, du hast ja gesagt, du hast die Ruten angebunden, dass, wenn man Angst hat vor Frost, lässt man sie allerdings noch aufrecht stehen, damit sie vom Frost, je nachdem, könnten verschont bleiben. Ja. Was sind die Macken von deinen Reben? Die positiv und negativ?
Ich glaube, die Macken ist einfach, dass wir hier im Schlipf einfach auch wahnsinnige Temperatur haben im Sommer. Und also man sagt eigentlich, dass wir im einen Rebberg, den wir haben, ist der wärmste Punkt von der Deutschschweiz gemessen worden. Und es ist einfach so, dass wir auch immer schauen müssen, halt, dass wir gewisse Reife an Traubenöchsle sozusagen erreichen, aber nicht zu hoch springen, aber dass die Reife, also die phänologische Reife sozusagen auch genug da ist, weil wir wollen nicht zu früh ernten, weil sonst hat man dann keine Aromatik in der Traube, und wenn man dann sozusagen zu spät geht, dann hat man zu viel Öchsle und dann hat man zu viel Alkohol, und ein Pinot mit zu viel Alkohol macht irgendwie auch nicht Spass.
Ja. Und wie erreichst du das? Über das Blattmanagement? Wie viele Blätter man lässt, oder was sind das da alles Faktoren, die man kann?
Also wir lassen also nicht, nicht zu fest auslauben, das auf alle Fälle nicht, weil halt eben Sonnenbrandgefahr auch sehr gross ist hier. Und,
das bin ich.
Ja, genau. und dann nachher halt eben versuchen, ja, halt, es muss halt auch ein Gespür bekommen, und das bin ich halt auch immer noch am Lernen, und dass man im Herbst auch ein bisschen auch noch die Geduld lassen spielt und nicht gerade zu hastig, irgendwie zu früh, dann wird einfach alle Trauben drin haben.
Mhm. Welche Trauben werden als erstes geerntet im Herbst und welche als letztes in der Regel?
In der Regel, jetzt, ja, meistens sind wir etwa mit Weissburgunder und dem Sauvignon Blanc sind wir meistens zuerst dran. Ja.
Und wenn jetzt die Reben könnten erzählen über dich, über deine Macke, was würden sie über dich erzählen?
Ja, gute Frage.
Also der Silas ist also
Ich bin zu lieb mit ihnen. Nein.
Ja, Reben brauche ich eigentlich eher die Peitschen als Zuckerbrot.
Ja, genau.
Sie geben dir den Zucker, aber...
Gute Frage.
Also wie würdest du dich als Winzer beschreiben? Was ist dir wichtig? Auf was achtest du? Was findest du überbewertet?
Also ich achte mich schon auch, um die Geduld zu erlernen, einfach zu bekommen. Und, auch
hast du sie noch nicht? Du bist ein junger Wilder, du bist Mitte 20.
Also ja, genau. Also man will schnell und dann je nachdem schon fast zu schnell. Und dann, das ist eben noch gut, dass ich das so halbwegs Coach wird vom Hans-Peter. Er lässt mich auch sehr viel machen und so eben das auch sozusagen ins kalte Wasser springen und ja, mach doch einfach mal und probier. Und das ist eigentlich super und das finde ich auch, es pusht mich auch sehr fest und das tut mich halt auch, ich lerne halt viel mehr auch davon und viel schneller und das macht es auch wahnsinnig spannend. Und was denn sonst? Ja, man will halt viel und sehr schnell erledigt haben und da ist dann ab und zu auch die Geduld, die dann ab und zu nicht wirklich mitspielt und man will es auch richtig machen. Und das ist halt auch so ein, man hat so ein Ideal, wie die Reben müssen da stehen und dann ab und zu, wenn es nicht klappt, dann muss man halt schneller mal vorangehen, vor allem dann so zum Beispiel beim Einschlaufen, man will es halt schön einschlaufen, aber dann irgendwann druckt es so und die Zeit rennt so fest, dass dann einfach schneller musst unterwegs sein, genau.
Also was hast du, wie Angst du bist Angst, zu ruppig umzugehen mit der Rebe, dass wenn du einfach so Dinge die Ruten abnimmst und sie festtackerisch und dann...
Nein, also das Ideal ist halt, wenn jetzt der Austrieb stattfindet und dann sozusagen die neue Treibbahnen wachsen, dass man die dann nachher sozusagen ins Drahtbar schläuft. Und das Schöne wäre halt, wenn es schön luftig ist und dann schön gerade raufgeht. Und wenn man halt wirklich keine Zeit mehr hat und durch muss säckeln, dann kann es passieren, dass es halt ein bisschen überkreuzt. Und das ist halt dann wieder, je nachdem, halt wieder so eine Gefahr, wo dann halt, man muss halt auch wieder schauen beim Ausbrechen und dass du halt einfach genug schöne Lücken hast, auch für den Wind zum Durchgehen, dass du auch kein Porträtis-Fühlis bekommst, genau.
Du hast vorhin schon angetönt, du hast den Hans-Peter Zierisen, der dir immer wieder beraten zur Seite steht. Du bist auch bei ihm immer wieder auf dem Weingut am Aushelfen und Lehren und eben der Hans-Peter Zierisen hat ja mit dem Thomas Jost hier die Reben übernommen, 2014. Mhm. 2019, wo du da als Winzer dazu gestoßen bist, ist dann Ulrich mit dem Boot gewesen, zusammen mit Hans-Peter Zierisen. Wie ist das für dich, so die Dreierkonstellation? Ich meine, viele Winzer machen ja wie, die sind Familienbetrieb, kleine Betrieb, die ihn selber noch vermarkten, etc. pp. Du hast, eben, ich habe es jetzt mit zwei Seiten gesehen, auf der einen Seite kann man sehen, okay, du hast noch jetzt zwei weitere Parteien, die einem immer reinreden könnten. Gleichzeitig ist es cool, weil die sich um die Vermarktung kennen, weil die Erfahrung haben und weil die ganz viel Last und auch Arbeit einem von der Schulter nehmen können, wo einem sich aufs Wesentliche fokussieren lassen können. Wie ist das für dich, die Dreierkonstellation? Ist eigentlich relativ außergewöhnlich für ein Weingut?
Ja, es ist sehr außergewöhnlich. Also ich bin wahnsinnig froh, dass die beiden Parteien dabei sind, weil es mir halt erstens mal eine grosse Chance gibt, um mich also beruflich wahnsinnig weiterzubilden und mir auch eine Chance gibt, um sehr viel selbstständig zu arbeiten und um auch Entscheidungen zu nehmen. Und sie, also jetzt zum Beispiel jetzt Paul Ulrich, der dann halt sozusagen wirklich die Vermarktung und dann auch noch das Buchhalterische auch macht, das nimmt mir wahnsinnig viel weg. Und
Vollprofi ist einer der grössten Weinhändler in der Schweiz, wahrscheinlich der grösste in Basel.
Aber gleichzeitig sie alle versuchen mich zu pushen und tun mich auch sehr fest im Vordergrund stellen und sagen, hey, mach du das. Und das ist wahnsinnig toll, weil wenn du keinen Familienbetrieb hast, ist es einfach wahnsinnig schwierig, um dann etwas selber aufzubauen. Also es ist ohne Probleme ist es möglich, aber es ist nicht einfach ohne. Und ich bin da jetzt wirklich etwas reingerutscht, wo sie mich einfach wirklich sehr pushen und wo wirklich findet, hey, los, da haben wir jetzt einen jungen, motivierten Typ gefunden und jetzt geben wir dem eine Chance und irgendwie es weiterentwickelt, genau.
Und wie ist es zusammen aber mit Hans-Peter Zierisen? Ich meine, er ist ja absolute Winzerlegende, das kann man schon so sagen, ja, weit so über die Region raus. Also auch einer der bekanntesten Winzer in ganz Deutschland auch. Auch ein enfant terrible, ein, der vieles erneuert hat, gerade jetzt die Landweinbewegung in Baden. Unglaublicher Macher mit unglaublich viel Drive, aber auch mit einem, ich glaube, unglaublich starken Charakter. Wie ist es mit ihm zusammen zu arbeiten?
Super. Also es ist auch sehr viel einfach nur über Telefon und sagen, hey, los, das steht da und das steht da. Und also, ja, mach doch das. Und dann nachher, es ist halt sehr viel Coaching dabei, aber auch sehr viel, hey, ich lohne einfach mal arbeiten und dann solange eben.
Eben ist ja die gelernte Beruf, du kannst es ja eigentlich auch, kann ja noch quasi Feintuning geben oder aus seinem riesen Erfahrungsschatz schöpfen.
Ja, und das ist halt auch wieder, je nach Einstellung, also wir sind da einfach wirklich sehr fest auf alttraditionell, also wir geben keinen Dünger treiben und so fest schonend arbeiten wie möglich und sehr viel Handarbeit dahinter und das ist halt auch wieder, eben, es ist wieder ein Dreikommen und es ist eine andere Einstellung und er bringt etwas mit, wo ich jetzt wahnsinnig schätze auch. Es ist, eben, jetzt, man sieht halt auch nicht so viel, dass ein Chef von einem Weingut eigentlich überall antrifft. Also, er geht Rebli nachpflanzen und dann ist er wieder mal dort auf dem Traktor und dann siehst du ihn dort wieder rumsäckeln und dann ist wieder in der Werkstatt etwas am Zusammenschweissen und ja, es ist schon eindrücklich und man hat auch Respekt davor von dieser Person und sie sind von einer Schafferfamilie, das auf alle Fälle, und sie können eben genug gute, also sehr gute Inputs geben, wie sie halt auch seit jetzt etwa mehr als 20 Jahren haben sie jetzt ihr Weingut auf dabei und dann halt auch eben den Kontakt. Das ist auch Gold wert, weil halt jetzt über die Zielreisen, eben, sie haben auch eine große Freundschaft und dort kann mal irgendwie ein Weingut riechen, ein Wein mal dort angebracht werden und die Leute begeistern davon und dann halt eben der Kontakt von Paul Ludrich. Also das ist eigentlich momentan einfach wirklich sehr toll.
Ja. Also eine Win-Win-Win-Situation, ja, genau, ein Vorteil für alle Beteiligten. Wie muss man sich denn vorstellen, wenn du auch Hans-Peter in Effringenkirchen oder einfach im Deutschen einen aushilfst, du quasi als Grenzgänger. Eben, man kann ja eigentlich gerade über Grenzen spazieren, wenn man will. Also, Zierreisen sind Rebgut, ist natürlich nicht gerade da, aber man kann auf Deutschland spazieren. Wie ist das jetzt in der Corona-Zeiten gesehen? Grenzen beim ersten Lockdown noch zu oder so? Für dich als Winzer hat dich das tangiert. Wie hast du das erlebt? So die ganzen Grenzschliessungen, die Ungewissheiten, du als quasi Winzer, wo gerade das Binationale, das Deutsch-Schweizerische ja eigentlich lebt, weil das je nach Arbeitssituation gerade der Alltag ist.
Ja, also es ist etwas Spezielles gewesen, also vor allem, also sie haben die Grenzen da, haben sie mit Absperrbanden ein bisschen abdeckt und es hat auch nicht sehr viel genützt gehabt und dann das meistens noch immer so abdeckt, was dann so wo du genau musst mit dem Traktor durchfahren, dann hast du sie wieder wegnehmen und umplatzieren. Und ja,
hast du mal eine geile Reihe mit einem Zöllner?
Nein, bis jetzt, sie sind alle immer freundlich zugewunken.
Schmiss uns Reben vertreiben.
Ja, dann bin ich glücklich, wenn ich dann auf den deutschen Boden gefahren bin mit dem Traktor. Nein, es ist alles gut gegangen. Und wir haben dann halt eine Bewilligung gehabt, dass ich ins Deutsche muss arbeiten. Und dann habe ich jedes Mal über Lorach Städte fahren und die Bewilligung zeigen. Und dann haben sie auch am Anfang sehr komisch geschaut, vor allem die deutschen Zöllner und dann so, was willst du jetzt im Deutschen machen? Und
du gehst sicher zu Lasburg.
Nein, aber sonst ist alles reibungslos eigentlich gegangen. Also,
Aber der Hans-Peter ist der eine Partner und Vorgesetzte von dir, Paul Ulrich auf der anderen Seite. Wie ist es für dich gewesen, 2019, nach 2 Jahren im Verkauf bei Ulrich, plötzlich wieder im Rebberg stehen? Weil du bist ja gelernter Winzer, im Gegensatz zum Zierreisen. Er war ja Quereinsteiger gewesen damals. Er war, glaube ich, Schreiner gewesen.
Er ist gelernter Schreiner.
Du bist gelernter Winzer, bist dann im Verkauf gewesen bei Ulrich und dann wieder hier im Rebberg gelandet. Wie ist das gewesen, nach 2 Jahren Verkauf wieder in die Natur zu können? Hast du gezögert oder ist das genau das, was eh hast wollen, gerade in diesem Moment wieder?
Also, der Verkauf ist dann auch schön und gut gewesen, habe ich gefunden. Also ich habe sehr viel gelernt, auch über starken Alkohol, wie auch über Bier und man hat halt sehr viel Kenntnis noch dazu gelernt. Aber irgendwann hat es mir gesagt, ich kann einfach wieder zurück in die Natur wollen und dann ist auch mal so die Frage gewesen, ja, vielleicht mal eine Ernte in Argentinien noch zu machen. Aber dann nachher hat dann Jacqueline Ulrich hat dann mal noch gesagt, also, ich hätte noch nichts unterschrieben und noch keine Flüge buchen und warte noch ab. Und dann nachher ich so gedacht, ja, was wollen sie jetzt vorschlagen, irgendetwas nochmal im Verkauf und so. Und dann plötzlich kommen sie mit der Idee, ja, willst du eigentlich mal ein Weingut reichen gehen schauen mit dem Hans-Peter? Und dann so, okay, ja, wieso nicht? Und dann habe ich den Hans-Peter dort kennengelernt und dann hat es eigentlich seit Anfang an gerade super gepasst und wahnsinnig lockere und familiäre Atmosphäre, wo ich so ein bisschen auch von meinen Grosseltern so das wirklich so das pure familiäre so.
Also ja, die Grosseltern sind von Riechen?
Nein, also die einen Grosseltern, die haben einen Bauernhof in Zürich gebiet und dann nachher dort ist auch so, ich komme jetzt an den Tisch und isse mal etwas zuerst und da kommt ein Glas Wein und dann reden wir mal drüber und dann ja, und ab dem hat es mir eigentlich ab dem Tag, wo wir da schnell alles angeschaut haben, alle Riechnerparzellen, das Weingut Riechen, unsere Keller und danach sozusagen auch noch das Weingut Ziereisen im Deutschen. Und dann hat er gesagt, ja, musst jetzt nicht gerade entscheiden, also kannst du mal noch überlegen und drüber schlafen. Und dann, ab dem Zeitpunkt, ab dem Tag, habe ich schon gewusst, ja, also es zieht mich da an.
Genau. Ja, es ist auch ein wunderbarer, einzigartiger Ort, eben nicht nur, weil er gerade in Stadtboden ist, gerade ja, in Grenznähe, gerade noch die Konstellation mit Ziereisen. Man muss sagen, das Weingut Riechen, da Reben sind eigentlich, ist der Riechmo Gemeindrebberg. Ihr habt den gepachtet, genau, oder abgekauft? Der ist genau gepachtet worden. Der ist 2013 ist der vorherige Pächter eigentlich in Pension gegangen. Ich weiss es noch, weil ich damals bei der Basler Zeitung geschafft habe und da an einer Pressekonferenz war, wo der regionale Rebbauverein eine Ernte und Prognose vorgestellt hat. Das war, glaube ich, hier im Rebhaus sogar. Ist er verabschiedet worden. Dann hat schon geheißen, 14 kommt dann jemand Neues. Das ist dann eben der Thomas Jost, die Vorgänger, ja, genau, in dieser Position. Und das Lustige ist ja, das hat der Thomas als auch der Hans-Peter die Geschichte erzählt, die haben eigentlich in einer Hals und Kopf, in einer Nachtaktion quasi, nach der Nebelaktion, so wollte ich sagen, eigentlich nur die Eingabe gemacht und dann der Pitch um den Rap-Mag eigentlich gewonnen. Da ist ausgeschrieben worden und hat man können sich bewerben und sie haben eigentlich gesagt, so, okay, der Hans-Peter Ziereisen ist zu deutsch. Die haben da sicher nicht den Schwab da in den Gemeinderäppberg gelassen. Der Thomas Jost ist zu jung. Zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, auch anfangs 20 gewesen, ganz jung, Top-Ausbildung, aber halt noch zu jung. Aber dann haben sie zusammengespannt und die Eingabe gemacht und die Eingabe gewonnen. 2014 dann da übernommen im Schlipfen Riechen, haben sie dann Jost und Ziereisen genannt, wie gut, und eigentlich in kürzester Zeit schon extrem viel bewegt. Und extrem geile Wein gemacht in 0,x, also schon super Bewertungen und ja, und das ist jetzt quasi 2018 dann, ist genau, im Mai, ist der Thomas Jost, die Vorgänger, gegangen.
Genau.
Ist aus persönlichen Gründen weg vom Weingut und dann ist quasi zuerst mal das Vakuum entstanden, der Reben sind allein gewesen und bei der Ernte 2018 bist dann du dazugekommen, ein erstes Mal zum gehen,
ich muss das Ganze kennenlernen.
Ja, genau. Wie hast du die Zeit erlebt? Das ist ja eigentlich eine recht turbulente Zeit gewesen, eine Zeit von der Ungewissheit. Eben auch die Konstellation Ziereisen und Ulrich hat sich ja zuerst noch müssen so finden. Also da ist ja ganz vieles abgelaufen. Wie hast du das erlebt damals?
Es ist, also man hat gemerkt, dass sie da wirklich auch grossen Stress gehabt haben, weil es hat einfach, eben, sie haben zwei Weingüter aufs Mal geführt und haben sich auch kurzfristig mal noch überlegt, hey, wenn wir jetzt hier alleine noch drin sind, fahren wir es an die Wand oder machen wir das weiter? Und dann nachher eben ist zum Glück dann auch noch Ulrich dazu eingestiegen und dann nachher bin ich dann vorgeschlagen worden und dann haben wir dann sozusagen wie im Ernte 18 habe ich dann können mal eine Woche dabei sein und das Ganze mal, das Gespür mal dazu bekommen und dann eben, es ist gut gelaufen, schön stressig, aber super gewesen eigentlich. Also wirklich sehr tolle Erfahrung auch noch gewesen, um mal ein bisschen näher zu kennenlernen. genau.
Positiver Stress. Und
genau.
Der zweite Whisky, den wir jetzt im Glas haben, würde ich sagen, wo wir uns mal widmen, ist Nosjofar 2017.
Genau, das ist unser berühmter Frostjahr gewesen. Da haben wir etwa 60-70% Prozent Schaden gehabt. Und da haben wir 2017 Sauvignon Blanc Le Grand. Auch 2 Jahre im Holz ausbauen, genau.
Flasche Nummer 6 von 850, das genau. Heisst 2 Fässer, oder?
Genau, ja. Ja, so etwa, also...
Sind krass. Zwei.
Ja, und der hat uns eben, der ist so eben so nach etwa 1,5 Jahren haben wir es erst mal degustiert und so gefunden, was ist jetzt das? Mhm. Ah, Sauvignon Blanc, okay. Ja, eben, es ist... Jedes Jahr eben so das Kräuterische, das er so in der Nase hat, und braucht immer, also unsere Weine allgemein brauchen immer wahnsinnig Luft. Mhm. Also wir empfehlen immer zu dekantieren, so früh wie möglich. Und
Ich finde es mega interessant. Ich glaube, halt auch durch den Ausbau ist er relativ ähnlich. Also er tut schön die Linie weiterziehen, wo der Pinot Blanc vorher schon gelegt hat. Also weißt du, durch das wir ja nicht so fruchtbetont sind, ist jetzt nicht die Sorte typische Frucht, wo dort den Charakter gibt, sondern halt auch wieder so die Würzigkeit, die Mineralik und die Hefe nicht. Das ist eigentlich in der Nase jetzt vom ersten Eindruck her oft wie eine Turbo-Version vom Pinot Blanc, mhm. Der Sauvignon mhm. Blanc jetzt, vom Le Petit ja. Zum Le Grand, passt ja von der Namensgebung her.
Genau. Mm.
Geht extrem viel ab im Gaumen. Also das ist schon so schön straff und frisch wie Flanke.
Das ist
glaube ich einer, der sich relativ schnell trinkt. Okay, ich habe es fast noch schlanker.
Ja, und das passt auch zu zum kräftigen Essen auch mal. Also es ist auch noch toll, mal ein Weisswein zum kräftigen Essen auch noch mal zu servieren. Und du hast auch... zu vielem auftischen, also das ist sehr cool.
Ist da der Ausbau gleich wie beim Pinot Blanc, den wir vorher hatten? Also weißt, ist da der Unterschied, dass der eine Petit und der andere Grand ist, die Reblage und die Pflege und das Rebgut selber, das er verarbeitet? Und nach dem Keller passiert alles gleich oder läuft da etwas anderes bei dem Wein?
Wir haben jetzt, der Unterschied ist noch, dass Sauvignon Blanc, da haben wir ein bisschen mehr noch mit dem Stielkontakt, also mit den sie quetschen sozusagen, wenn wir sie geerntet haben. Dann haben wir so etwa zwischen 12 und 24 Stunden machen wir sozusagen wie eine Moststandzeit sozusagen, dass er dann wirklich noch mit dem Stiel sozusagen noch recht viel Kontakt hat, auch sehr viel, also mit Luft auch noch Kontakt hat.
Mhm. Was hat das für Auswirkungen auf die Maische oder auf den
also wir finden, am Schluss? Es gibt noch die gewisse Würzigkeit, bringt es noch ein bisschen dazu, mit dem, vor allem auch die Stielkontakt und dann halt auch noch die gewissen Tannine, die wir noch bekommen. Und für uns sind die Tannine sind auch noch sehr wichtig, weil wir dann nachher auch noch eben wirklich auch noch mal das Lagerpotenzial zusätzlich haben. Eine yeah. gewisse Stärke dem noch sozusagen seit Anfang an dabei noch beigibt. Und dann nachher wird ganz drüber gepresst und dann nachher kommt es eigentlich ins Fass. Und dann wird der Ausbau ist eigentlich bei allen gleich. Und
yeah.
Einfach keine Batonage und dann 2 Jahre auf der Hefe und unfiltriert abgefüllt, genau.
Muss man gerade, wenn man es noch mit der Stiel maseriert, besonders auf den Erntezeitpunkt achten, also schauen, dass die Stiel dann nicht noch zu grün sind und schon reif sind, oder macht das nicht so einen Unterschied? Quasi, du hast dann vor der Ernte nicht nur in die Trauben reinbissen, um zu schauen, wie sie ist, sondern auch in den Stiel?
Nein, das schon nicht.
Plakativ gesagt.
Nein, das schon nicht. Also nein, wir schauen vor allem eben auf die Reife von der Traube und den Geschmack von der Traube selber und dann tun wir entscheiden zum Ernten. Und dann, klar, müssen wir halt auch schauen, eben, das Wichtigste bei uns auf dem Weingut ist, dass wir einfach gesundes Traubengut aufs Weingut bringen. Dass wir einfach nichts Faules haben. Und sonst gibt's halt auch immer wieder mal Probleme eben mit spontanen Vergärung, dass man auch Gärstockungen hat. Und da ist einfach wirklich Handpicking. Mhm. Und dann muss man auch schauen, dass man nichts Schlimmes mitnimmt. Genau.
Eben, und das sind jetzt die beiden aktuell verkäuflichen Jahrgänge.
Also wir haben jetzt beide auch noch im Verkauf,
16 und 17. Le Petit und 17 genau. Le Grand.
Ja.
Das Spezielle ist ja auch, wo der Thomas Jost und der Hans-Peter Zierisse damals, was sie übernommen haben, gerade etabliert haben, ein sehr selbstbewusstes Pricing. Also der Le Grand hat dann auch den Preis Le Grand, aber es ist halt einfach wirklich auch ein geiler, grosser Wein. Und das hat mich am Thomas Jost so beeindruckt, dass er angestanden ist, voll Selbstbewusstsein und quasi sinngemäss gesagt hat, weisst du, das, was die in der Bündner Herrschaft machen und abriefen für ihre Weinflaschen preismässig, das können wir noch lange. Wir machen gleich gute Weine. Wir haben ähnliche Böden und quasi der Jura vom Bodenmässig, der fährt quasi nicht in Burgund an, sondern der fährt hier bei uns an, in Riechen, und geht dann ins Burgund runter. Ja. Also, ja, genau. Das habe ich mega geil gefunden, der Swag, dass er das öfters so trocken gesagt hat, weil der Thomas Jost eigentlich auch eher ein zurückhaltender Dude ist, aber das Selbstbewusstsein halt und zu Recht gehabt hat, eben weil die Wein, der Erfolg hat ja dann im Recht gegeben. Erzähl noch schnell etwas, wie du das jetzt erlebst mit diesen zwei Linien und sag noch schnell, wie teuer die jetzt sind, damit also, gerade die Leute wissen, von was wir reden.
Also mit dem Le Petit Blanc sind wir jetzt bei 24 Franken und beim Le Grand sind wir bei 69, weiss wie auch rot. Und es ist halt erstens mal, wir haben einen reduzierten Ertrag, wir sind bei der Le Grand sind wir da meistens etwa so zwischen 300 bis 400 Gramm pro Quadratmeter. Und
wie viel dürfte man pro Quadratmeter?
Bei Weiss dürfte man, also letztes Jahr hätten wir 1,4 Kilo dürfen. Pro Quadratmeter.
Also, ich habe einfach ein Kilo weniger.
Ja, genau, genau. Und das ist halt, du hast eine viel intensivere Fruchtaromatik auch noch drin und viel größere Intensität. Aber du hast halt Einschläge beim Ertrag. Und dann haben wir auch noch bei den Pinots haben wir halt einfach eben noch die gewissen ältere Rebstöcke, wo wir halt eh nicht mehr viel Ertrag allgemein haben. Also, wir müssen es auch nicht mehr regulieren fest. Und dort haben wir auch dann noch Burgunder-Klone, wo man halt auch wirklich kleine Beeren und dann sehr dicht. Und da gehen wir halt jede Traube noch teilen. Und es ist wahnsinnig viel Handarbeit dahinter. Und wir haben eine gewisse, ja, eben, wir versprechen auch, dass gewisse Lagerpotenzial auf alle Fälle herbringt. Und ja.
Und das zeigt sich ja, die Lager. Das Lagerpotenzial. Ich meine, die Weine sind jetzt 4 und 5 Jahre alt und sind jetzt aktuell im Verkauf erhältlich und heben sich bestimmt noch sehr, sehr lang. Also gerade so der Le Grand und eben durch den Ausbau, durch die Hefe. Also, ist schön. Also ich habe immer noch, glaube ich, es gibt ja schon 2013er Jost-Zierisen-Wein, weil ja der Thomas damals schon können die letzte Ernte und den Vorgänger schon vinifizieren. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Habe ich dabei schon ein, zwei Flaschen im Keller.
Ja, und jetzt bin ich dann erst der 18er am Etikettieren, genau. Und dann kommt eben noch eine neue Linie rein, da haben wir dann Lüni genommen und das ist noch, da machen wir jetzt eine Basislinie rein, wo wir halt jetzt im 18 dann nochmal einen Weissburgunder Chardonnay haben und dann ein Pinot-Basis.
Also das Basissegment unter dem Petit.
Genau, genau.
Kriegt der Petit den kleinen Bruder quasi.
Genau, genau. Und das ist dann Lünig, genau.
Sind das neue Reblagen, die dazugekommen sind? Oder ich weiss, dass ihr früher auch noch gewisse Parzellen halt auf den Ertrag verkauft haben.
Nein, das
an den Grossverteiler und die haben Videos gemacht.
Nein, da haben wir jetzt einfach, der 18 ist halt eben erstens mal ein grosser Jahrgang gewesen. Also es ist sehr viel im Rebberg auch gehängt. Und danach haben wir gefunden, also, ja, wenn wir halt nochmal eine Basislinie dazu machen, wo halt vielleicht auch interessant ist, mal auch für die Gastronomie-Szene auch und für offenen Ausschank und genau, und mal etwas eben auch können zeigen, hey, wir haben die Kellerprobe gemacht, dass wir dann immer am Schluss von 2 Jahren Holz ausbauen, und dann jedes Mal eine Fassprobe nehmen, von jedem Fass, und dann
hocken wir an. Das haben wir gestern gemacht, glaube ich, oder?
Genau,
Hans-Peter, und genau. Erzähl schnell, was ist das Fazit? Wie kommen die 18er?
Also, wir haben 19er degustiert, genau, und die werden eben jetzt dann im Juli abgefüllt, und dann nachher werden 6 Monate auf der Flasche gereift, und dann nachher werden sie erst sozusagen im 2022 im Verkauf gestellt. Und, sehr toll geschmeckt, intensive Farbe, also von der Farbe her würde man nicht sagen, das ist Pinot im Glas, und wahnsinnig tolle Würzigkeit und Frucht, und es ist vielversprechend, der 19er. Und der 18er, den wir jetzt gemacht haben, da haben wir auch Fassproben gemacht, vor dem, dass wir sozusagen dann sozusagen assembliert haben, sozusagen. Mhm. Also, dann assembliert halt nur die gleiche Traubensorte. Und da haben wir dann auch so gefunden, hey, wir haben hier drei Typen von Pinot. Mhm. Und da haben wir gefunden, ja, was machen wir? Dann machen wir halt drei verschiedene Pinots. Und dann hat man, merkt man wirklich, hat jedes, also Lunique, Le Petit und Le Grand, das macht einfach eine riesen Steigerung. Von der halt Dichte her und auch von der Stilistik her ist man einfach, jetzt mal steigt halt, genau, die Qualität.
Und vom Charakter her wird der bisherige Weg weiter beschritten? Also die Weine, die man bis jetzt schon kennt?
Ja, das auf alle Fälle. Also schon. Wir machen
eben, genau immer noch weiter. Ist ja auch noch das Gleiche. Also.
Genau. Ja, nein, und da bin ich jetzt reingewachsen und also habe schon vorne die Weine so in dieser Stilistik sehr toll gefunden, halt auch eher auf der mineralischen Seite und eher so ein bisschen klassisch alttraditionell sozusagen. Und so eben das Spontangärig, das ist auch so, man hat das früher noch in der Winterschule hat man das nie gelernt. Das ist irgendwie...
Erklär ganz schnell Spontangärig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die...
Also Spontangärig ist eigentlich...
Gerade gesagt haben.
Spontangärig ist eigentlich, man fügt keine Hefe dazu, sondern man benutzt halt die Hefe, die halt je nachdem auf der Traubenhaut ist oder dann sozusagen im Keller vorhanden ist. Und da muss man halt schauen, es gibt halt schon schlechte Hefe, die unterwegs sind und da haben wir eben, wir haben eine coole Kellerflora und im Rebberg ist halt auch eben wichtig, gesundes Traubengut reinzubringen und dann geht das reibungslos.
Eben, ist eigentlich eine mikrobiologische Sache. Genau. Es geht um all die um all das Leben, das im Keller und im Rebberg rum ist. Und wenn das genug lang, also wenn du mal damit auskennst und wenn das genug lang so kultivierst, dann kommt das jedes Jahr dann besser und man kennt sich damit besser aus. Haben Sie schon überlegt, auch biologische Weine zu produzieren? Weil ihr arbeitet ja extrem naturnah.
Mhm. Also die Frage ist immer noch im Raum. Das auf alle Fälle.
Das ist gerade so der Elefant im Raum gewesen, den ich gefunden habe, muss ich jetzt einmal ansprechen.
Nein, also wir sind schon lange da. Nein, es ist im Hinterkopf und wir haben jetzt gerade den neuen Übergang und wo ich jetzt reinkomme im 19. Wir spritzen eigentlich sozusagen biologisch bis zu den Blüten an und danach haben wir gleich noch das Konventionelle, wo wir dann einfach so die kleine Sicherheit, die wir noch haben. Aber die Zeit wird wahrscheinlich dann gleich mal kommen und die Zeit wird für alle Winzer dann irgendwann mal kommen. Das heisst, hey, es wird nur noch bio produziert. Also
gerade ein bisschen andere Prioritäten als gerade gesehen in den letzten paar Jahren.
Genau. Es ist halt auch viel passiert und viel Wechsel und dann eben, und dann jetzt müssen wir mal schauen, wie der Weg weiterführt. Und wir machen jetzt auch dann, im Fass haben wir jetzt dann auch noch eben einen Schaumwein, also sozusagen einen Grundwein, den wir momentan am Reifen haben. Und kommt dann auch irgendwann mal noch eben ein Schaumwein raus. Und dann haben wir noch sozusagen von deutschen Parzellen haben wir sozusagen noch einen Blaufränkisch, den wir dann je nachdem mal auch 19.
Blaufränkisch.
Wo mal auf den Markt dann kommt. Und ja, es sind verschiedene Sachen. Und verschiedene Sachen am Probieren, auch noch ein bisschen Cider auf der Seite, wo man dann eher ein Äpfelwein ist und ja, aber immer eine Spielerei und das macht Spass, genau.
Was ich unendlich bewundere an dir und auch mega hochachtig habe davon, ist du bis dato, eben, du hast vorhin gesagt, du hast 2018 sind jetzt dann am Labeln. Mhm. Das Konzetti geht drauf. 2018 ist der erste Jahrgang, wo du die Finger im Spiel gehabt hast. Sprich, alle Weine, die du bis jetzt verkauft hast, auch an der Weinmesse etc. und wo du darüber redest, auch die Weine, die wir jetzt darüber reden, sind ja noch von deinem Vorgänger gemacht worden. Das sind sozusagen deine Stiefkinder. Mhm. Aber du behandelst sie wie deine Kinder und tust sie mit einer Selbstverständlichkeit, so wie es eigentlich auch sein sollte. Aber ich habe hohen Respekt vor dem. Wie ist das für dich? Quasi in einen Betrieb kommen und die Verantwortung übernehmen in der Natur, aber du kannst erst nach 2 Jahren frühestens eigentlich deine eigene Handschrift zeigen und den Leuten zeigen, was du eigentlich machst.
Ja, ja, da ist jetzt auch die Geduld im Spiel. Oder? Nein, also es ist ja und vor allem eben, sie haben da wahnsinnig hohes Niveau an Wein produziert und du musst auch wieder gerecht sein und bin grosser Fan von seinen Jahrgängen und ich kann sie dann sozusagen wie noch begleiten in die Flasche.
Ja, eben, es ist ja nicht so, dass du nichts gemacht hast, sondern du hast sie ja...
Nein, und das, also es ist eben sehr schön und klar, ich freue mich jetzt wenn dann mal die Jahrgänge 19er Flaschen sind, und, also die 18er schon, ja. Und nein, bin gespannt, wie es weitergeht, genau.
Mm.
Jetzt müssen wir dann noch den Rote probieren.
Ja, komm, daher damit. Mm. Schön, inzwischen scheint ein bisschen die Sonne.
Ja, genau.
Ein Vogel vor einem Megalutzwitsch, das finde ich den geil. Und wenn du einschenkst, kann ich schon ein bisschen weiter überleiten. Eigentlich genauso spannend, ich muss es vorne anstellen, wie die Geschichte von diesem Rapberg. Auch hier gibt es noch viele Geschichten, Räubergeschichten von früher, wie irgendwelche RAF-Terroristen da durch den Grenzübergang da gerade oben beim Rapberg, wo wir jetzt sitzen, geflüchtet sind. Ist deine persönliche Geschichte eigentlich? Also nicht nur die vom Rapberg, sondern deine, wenn ich... geboren in Hawaii.
Genau.
Dann schon relativ früh hast du gewusst, dass du Winzer willst werden. Hast du dann am Neuenburgersee die erste Winzerausbildung gemacht. Genau. Dort ist auch die Region, wo du aufgewachsen bist. Dann genau. Im Hönk in Zürich. Also auch dort ein Rebberg, mega nah an der Stadt, so wie es so. Also genau. Es gibt ja nicht so viele Rebberge, die so stadtnah sind. Aber du hast sie gefunden jeweils. Yeah. Dann auf Kalifornien. Dann zurück in die Schweiz, dann im Verkauf. Also du hast eigentlich schon, eben, du bist Mitte 20, aber du hast schon mega viel erlebt, mega viel gesehen und eben schon an mega vielen verschiedenen Orten gesehen. Du hast schon bei der Geburt angefangen. Wann ja. Bist du auf die Idee gekommen, in Hawaii geboren zu werden?
Ja, wenn man die Idee gehabt hätte. Nein, es ist...
Du ein ausführlicher erzählen, als ich jetzt gerade so zusammengefasst habe.
Ja, also meine Eltern sind dort in Hawaii gewesen und dann, ja... Wie es hat wollen, bin ich dort auf die Welt gekommen und dann ist es aber nicht lang gegangen und dann sind wir wieder mit 2 Monaten zurück in die Schweiz geflogen. Dann auch nicht lang gegangen, mit 8 Monaten alt dann auf Neuchâtel gezogen und dann dort sozusagen die ganzen Schuljahre gemacht. Halt mhm.
Deine Eltern sind ursprünglich von wo?
Von Zürich, also Zürich Oberland, also so Lindau dort, Effretikon, mhm. Genau. Und sind dann ins Welschen gezogen und dann nachher habe ich dort die obligatorische Schule abgeschlossen, halt in Nähe von Reben und halt Le Welsch, der trinkt auch mal gerne ein Gläschen Wein und dann genug früh eigentlich auf den Job mal gestossen, vorne sehr viel rumgeschnuppert, weil ich gewusst, ich würde etwas Handwerkliches machen und dann nachher habe ich den Zweifel von Hönk, also der Urs, habe ich schon früher kennengelernt und der hat mir dann mal gesagt, hey, geh doch mal schnuppern zum Domaine Saint-Sébastien im Günzer, genau. Und dann Saint-Blaise dort mal während der Erntewoche mitgeholfen und dann nachher hat es mir den Ärmel reingenommen. Und dann nachher habe ich zuerst noch ein Jahr Highschool sozusagen gemacht in Idaho, im Potato State. Habe noch Onkel und Tante dort und habe noch Englisch gelernt und dann
also bewusst auf so, als würde ich aber noch ein Auslands.
Genau, nach der obligatorischen habe ich gefunden, ja, noch ein Englisch lernen, hilft dich auch. Und dann hast du auch die 3 Sprachen, die also wichtige, die jetzt hier in Basel halt zugekommen sind. Also man hat Deutsch, Französisch und Englisch, also schön, als wird man also yeah. Kann man es nicht haben.
Yeah.
Und dann nachher zurückgekommen mit 16 und dann nachher haben wir die Lehre angefangen. Ich habe das erste Lehrjahr eben in Saint-Blaise und dann das zweite und das dritte Jahr dann in Hönk in Zürich, genau.
Muss man sagen, ist eigentlich so, wenn man auf Zürich zufährt, via Autobahn, wenn man dann links offen schaut, eigentlich dort, wo früher noch das Hartum-Stadion gestanden ist, mhm. Eigentlich, wenn mhm. Dann gerade über das Hartum-Stadion den Hang drauf schaust, dann sieht man dort so Reben. Das ist der Hönk.
Ja, dort genau.
Der wird hervorragend Wein gemacht.
Ja, genau. Ne? Ja, das ist sehr toll. Und sie sind auch die letzte Kellerei, die Stadt Zürich ist. Ja, irgendwie hat es mir ein bisschen angezogen, irgendwie Zufall hat es wollen, dass ich irgendwie eine Nachbar in der Stadt kann bewirtschaften kann. Also
und jetzt bist du Basel-Stadt.
Genau.
Aber wie bist du in Basel gelandet? Eben, wir haben es vorher kurz angedeutet, du hast glaube Großeltern, die große Region haben, aber du hast vorher nicht wirklich einen Bezug zu Basel gehabt.
Nur durch halt eben Kollegen eigentlich, also durch Freundschaftliche und durch Kindheitskollegen, mit denen wo ich aufgewachsen bin. Und die hat es alle wieder nach Basel verschlagen und dann habe ich gefunden, ja, muss ich auch mal probieren. Und hat es mir auch wieder den Ärmel reingenommen und gefunden, hey, es ist auch eine tolle Stadt und eine coole Kultur und es gibt etwas auch zu machen in dieser Stadt. Und habe ich einfach mal gefunden, hey, egal, wenn ich beruflich gerade als Winzer nichts finde, dann versuche ich mal etwas anderes. Und dann mir ist jetzt einfach mal wichtig, sozusagen in dieser Stadt mal anzukommen, mal etwas einen Wechsel nochmal zu haben. Und ja.
Also du bist eigentlich, du bist via Basel zu Ulrich gestossen. Du hast, genau. Bist quasi als Winzer auf Basel gekommen. Da hat es naturgemäss nicht viel Wein gibt. Genau, ein einziges. Das, wo du dann später sogar drauf landest. Und hast dann pragmatisch bist dann auf den Verkauf gegangen und hast genau, die Stadt kennengelernt und hast ja kulturell engagiert.
Genau,
hast,
genau. Ja, also ich bin bei allen Festivals fast dabei gewesen. JKF, Imagine und dann Perkel Jam. Halt sehr viele Kollegen, die dort in der Musikbranche auch unterwegs sind. Radikal ist ein guter Kollege und die haben wir dann halt auch eben so, man hat halt das Kulturelle dann sehr genossen und immer genossen auch Hände anzulegen, das war immer sehr toll gewesen. Und ja, genau, so die Stimmung von der Stadt auch mitzubekommen während so einem Festival.
Also dort auch so das Anpacken.
Genau, genau. Ja.
Schon cool. Mhm. Also das heisst, es ist immer ganz schnell das Glas erheben auf all die lieben Freunde, die jetzt momentan zwungen haben, also nicht wirklich können arbeiten. Also eben, es gibt keine Festivals, keine Bühnen zum Bespielen. Während die Natur immer am Wachsen ist. Jetzt haben wir hier Le Petit 2016.
Genau. 100%iger Pinot Noir, genau.
Hier ist es voll das Kirsi. Also, ich beschreibe es allerdings noch ein bisschen als Kirsikern, wenn es auch noch so eine grünliche, dunkle, würzige Note hat. Also echt irgendwie so als angeschnittenes Unterholz, also beschreiben. Es sieht ja jeder ein bisschen anders. Es ist ja eigentlich auch, aber egal wie man es beschreibt, aber es ist eben im Vergleich zu den beiden Weissen, wo eher weniger Frucht hast, kommt hier neben dieser Würzigkeit wieder und auch dieser Stringenz, die so von der kommt auch die Frucht zum Vorschein. Das heisst, der Le Petit, der ist auch um die 24, dem Fall jetzt.
Der ist 28 Franken.
28.
Genau. Und wir haben jetzt immer bei der Rotwein machen wir auch immer mit Vergärung mit Stiel noch. Also machen wir da haben wir jetzt etwa 30% Stiel, also ganz Traubenanteil, wo wir sozusagen, wir haben so 2000 Liter Holzgärständer im Keller und dort tun wir sozusagen die ganz Trauben unten am Boden rein und dann sie mit den Füßen anstampfen, so richtig traditionell. Und dann also kommt,
sehr Handwerk, ja, genau. Sehr traditionell.
Und dann kommt das abbeerte Traubengut kommt dann oben drauf und dann gibt es eine kleine Kaltstandzeit und dann geht es dann automatisch, fängt dann einfach der Wein an gären, wenn er die Temperatur bekommt. Und dann etwa 5 bis 6 Wochen auf den Maischen. Und und nicht wahnsinnig fest stösseln. Weil
warum nicht?
Halt, du hast halt schon die Gerbstoffe von der Stiel, die du schon bekommst. Und dann musst du auch aufpassen, dass du kannst es auch schnell über
extrahieren,
genau. Und dann hast du nicht mehr die schöne Balance. Wenn du einfach nur noch Gerbstoff hast und nicht Frucht hast und nicht die schöne Säure, und dann hast du halt den Schmelz nicht von allen zusammen. Und, genau.
Eben, ihr habt ja eigentlich eine schöne, kleine, kompakte Weinwerkstatt. Mhm. Also du jetzt hier in Riechen, ich muss das vorstellen. Also erzähl du gerade selber, wo ist sie situiert, wo ist sie gelegen im Dorf, wo fährst du überall vorbei, wenn jetzt mit der Ernte im Herbst vom Rebberg in den Keller fährst? Ist alles sehr kompakt und...
Ja, es ist alles eigentlich nah beieinander, aber es ist gleich immer wieder mal ein Weg. Also man hat sozusagen, der Schlipf ist dann eigentlich, wenn man die Naturbade, also die Wiese sozusagen kennt, ist eigentlich gerade der Schlipf dort und dann nachher fährt man sozusagen richtig Riechen drauf. Und dann kommt dann gleich mal die Fondation Baylor, die man halt sehr kennt. Dann vis-à-vis von der Fondation Baylor ist der Sarasin-Park. Und dann eigentlich nach dem Sarasin-Park ist unser Weingut gerade an der Rösligasse 63. Und dort haben
in der Gärtnerei?
Gerade
oder Mosterei? Oder?
Die Mosterei ist gerade nebendran, genau. Die haben halt auch Ende August fangen sie meistens an bis Ende November, ja, Anfangs November oder so. Und da ist halt auch immer wieder das neben der
Beischaffen. In der Bude.
Genau. Das wird einem nie langweilig.
Darum haben wir gerade Ciderquelle.
Ja, genau. Und dann haben wir den einen Keller dort und machen die Verarbeitung alles dort. Und dann haben wir noch einen zweiten Keller, der dann anfangs von Basel ist. Und dann ist halt auch immer wieder eine Umfahrerei mit einem Transporttank und dann dort in die Fässer füllen. Und
auf einem Bauernhof. Also genau. Also ein schönes genau. Gehöft, muss ich sagen. Ja. Riechen ist ja so ein bisschen der elegante... eine Gemeinde, eben, gehört zur Basler Stadt, ist aber ein bisschen Basler Stadt vorgelagert oder nachgelagert, wenn man von der Schweiz herkommt, hinter Basel, eigentlich hinter dem badischen Bahnhof. Viele haben hat der Basler Teig da aussen seinen Landsitz gehabt, dann ist das Land gewesen von der Städte. Extrem viel Reben hat es damals gehabt.
Ja, 60 Hektar früher noch.
Tschüss, 60 Hektar.
Ja.
Und sehr, sehr viel Noblesse da. Also eben der Wenkenpark, gerade neben dem Weinkeller, extrem schön und beliebt für Hochzeiten.
Das Fondation ist der Sarasin, den wir nebendran haben.
Der Sarasin-Park, pardon.
Ja.
Dann Fondation Baylor, muss man eigentlich auch keine Worte mehr darüber verloren.
Klar.
Also der skurrilste Weinmoment in Riechen habe ich nicht hier bei euch auf dem Weingut gehabt, sondern in der Fondation Baylor. Weil, wann ist das gesehen? 2016, so, oder 17 vielleicht auch, hat Ornellaia, das Weingut aus Italien, Toskana, hat dort ihren neuen Jahrgang lanciert. Die machen immer so Künstlerjahrgang und hat mit dem, jetzt weiß ich gar nicht, wie der Künstler geheissen hat, hat mit dem Künstler damals in der Fondation Baylor mit Riesentau, Wabohu und die ganze Familie. Es ist Antinori, gehört zu Antinori.
Ich glaube, es ist
Antinori. Die ganze Besitzerfamilie war dort. Natürlich alles top of the pops. Also ein mega Erlebnis. Aber trotzdem hure skurril. Ich bin von Arlesheim aus mit meinem Bossanzug auf dem Velo. Noch mit dem Rucksack an, mit irgendwie Kamera drin und so. Bin ich da auf Riechen rausgeröstelt. Irgendwie da mit einer heißen Seite irgendwelche Wein verkostet. Mich wieder aufs Velo geschwungen und hey, das ist völlig surreal. Also, das ist so, die Fondation Baylor ist eine eigene Welt und ist auch eine geile Welt. Ich meine, es ist schon cool, dass du in Riechen oder schon auch in Basel so etwas hast.
Ja, völlig. Ja,
haben dir dort schon auch schon Wein geliefert? Hast du schon bei Riechspunkt gehabt? Interessiert dich das? Interessiert dich das?
Ja, also, es ist, wir sind immer noch, also, wir sind ab und zu mal dran und sie zeigen auch immer wieder mal Interesse und, jetzt mal schauen, wie weit das führt. Und wenn sie halt, ist halt Gastronomie, ist momentan eh gerade ein bisschen lahm. Und ja, das ist...
Museen haben immerhin wieder offen.
Genau. Ja.
Es müssen alle Museen den Wein rauslassen am Eingang, dass man die Runde machen
damit. Genau. Ein bisschen desinfizieren, bevor du reinkommst. Ja.
Wann werden die 18er jetzt in Verkauf kommen? Und werden dann alle, also wird dann die ganze Palette mit 18 dann gleichzeitig auf den Markt kommen?
Ich glaube, wir machen die ganze Palette auch wieder auf den Markt und dann, genau. Und wahrscheinlich, also es kommt ganz vor, wie schnell ich vorankomme mit Etikettieren und dann, ob ich noch die Karton rechtzeitig bekomme und ja, es ist, mal schauen, vielleicht, falls jetzt auch Events stattfinden, vielleicht sind sie dann parat für die Schweizer Eintage.
Das ist ja lustig. Eben, manchmal jetzt einfach ganz triviale Gründe, warum man wie dann rauskommt, wenn er rauskommt. Eben, in dem Fall einfach logistische Sachen, muss Zeit haben dafür. Weil eben, im Wein schadet es ja nicht, ob jetzt ein paar Wochen oder Monate mehr noch seine Ruhe hat.
Solange und, gut gelagert ist.
Eben, ja. Und so, vor allem, solange du ja noch genug Wein rum haben und der Wein getrunken wird, dann ist ja das auch völlig easy so. Du bist jetzt über 2 Jahre da. Jetzt kommt dann die erste Jahrgang, wo du die Finger im Spiel hast, raus. Hast du jetzt für das Jahr irgendwelche speziellen Pläne oder kommt nochmal etwas Spezielles dazu? Oder geht es jetzt einfach darum, mal das 21 so souverän und sauber und gesund wie möglich zu überstehen? in anderen Belangen gesund.
Nein, also sehr wahrscheinlich die Aussicht ist, dass ich noch eine Weiterbildung mache. Das kommt jetzt noch sich dazu. Eigentlich, also die Weiterbildung heisst eigentlich Brevet, also so richtig Meister sozusagen, mhm. Winzermeister. Und genau, und das ist eigentlich so der nächste Schritt, mal auch jetzt mehr so Betriebswirtschaft kennenlernen, noch da sinnen schauen, weil das ist halt auch immer etwas sehr Wichtiges und sollte man eigentlich auch mal können. Und genau, das ist jetzt eigentlich das nächste Punkt, der ansteht. Und
wo dann, machst du das? Oder wo macht man das? Wenn man
ja, das ist halt, in der Deutschschweiz bietet es das nicht mehr an, weil halt in Wädenswil jetzt nur noch Weinbautechniker ausgebildet wird. Und das ist alle 3 Jahre fängt eine neue Schule an. Und das nimmt da 40% sozusagen, also 2 Tage pro Woche. Mhm. Also dann halt auch immer während der Ernte ist nach einer Pause und so. Aber jetzt, das heisst so Brevet, also Betriebsleiter und Winzermeister, das sind 2 Gänge, die du zuerst machen und 2 Prüfungen. Und das bietet jetzt nur Changin an, also im Welschen wieder. Und Betriebswirtschaft ist möglich, aber immer in einer anderen Schule zu machen. Also je nachdem werden wir Betriebswirtschaft sozusagen in einer Landwirtschaftsschule machen. Momentan sind wir mit Zollikofen dran und das müssen wir schauen, ob das klappt mit einem Kollegen. Und dann nachher sozusagen für Treppenbaukurs, dass wir gleich auf Changin gehen. Genau.
Aber da hast du einen riesen Vorteil quasi als Bilingue, der in Neuenburg aufgewachsen ist.
Ja, da hat man halt auch
wieder einen Vorteil. Freust du dich darauf, dass du wieder deine Französisch-Skills kannst auffrischen?
Ja, ich hoffe, dass sie noch da sind. Also, nein, aber es ist...
Das musst du nicht tief stapeln. Und vor allem, ja, und dann wieder in einer Region, wo halt einfach wie so ein tief verankertes Kulturgut ist. Ich meine, das ist dann nochmal anders als in der Deutschschweiz, würde ich jetzt behaupten. Zumindest nochmal anders als in der Nordwestschweiz. Ist das etwas, was du in deiner Winzerlaufbahn gerade in der Ausbildungszeit beobachten können? Oder wie die Welschen funktionieren und wie die Deutschschweizer funktionieren? Hast du da...
Ja, also es hat schon ein bisschen gewisse... Also bei den Welschen ist es so schon ein bisschen... Also das Beispiel ist so, dass ich bin schnuppern, ich bin dort noch 14 gsi und bin zu meinem ersten Lehrmeister bin dort schnuppern und dann zum Mittag hat es dort einfach Wein gegeben und dann genug Wein und dass wir auch gerade nachher ein Schläfchen machen können. Aber dann hat er nach der Woche hat dann so gefragt, ja, wann folgt bei dir die Lehrer und wie alt bist du eigentlich? Und dann habe ich 14 gesagt und dann hat er so einen Seitenblick gemacht zu seiner Frau, so, ui. Der ist ja erst 14. Und das merkt man halt einfach, zu weisen, so, ja, du sitzt jetzt am Tisch und jetzt nimmst du ein Gläschen Wein und probierst einfach mal. Und nein, aber es hat passt und es war super gewesen.
Rettet den Mittagswein.
Ja, genau.
Wir haben jetzt so auch quasi Mittagswein. Wir haben so einen schönen Freitagnachmittag. Vögel zwitschern. Schon lange kein Flug mehr durchgeflogen. Merkst du, Euro Airport auch nicht so ausgelastet wie auch schon?
Nein, das ist so, ja. Das Einzige, was man da ab und zu sieht, ist der Helikopter, wo die Grenzen abfliegt und
wirklich? Wärmebildkamera.
Ja, genau. Und während der Corona-Zeit, wo die Grenzen zu waren, sind sie da mit den Drohnen sogar noch rumgeflogen.
Ah, wirklich?
Die Polizei, ja, also Grenzwach. Hast du immer können zuwinken. Ja. Spezielle Zeiten.
Ja. Ist das denn also so, dass du am Reben schneiden bist oder sonst in der Reben am Wägen und dann siehst du Einkaufstouristen geduckt getarnt durch Treppziele huschen, um über die Grenze zu kommen, die Grüne?
Nein, also viel habe ich noch nie gesehen. Nein, da gibt es eh noch weniger, weil da nicht gerade so eine Strasse ist, wo gerade würdest du normal durchlaufen. Aber sehr wahrscheinlich gibt es da genug, wo genug da beim Zoll rumfahren. Aber sie machen da momentan auch sehr viel Kontrolle. Also es ist erstaunlich. Momentan eben, wenn man nicht im Deutschen kann einkaufen, dann siehst du jeden zweiten Tag stehen.
Ja. Das sind auch nicht ins Deutsche, die sollen da aufriechen, deine Wein kaufen und dann wird so. Haben Sie da einen Unterschied gemerkt, dass die Nachfrage nach lokalem Wein jetzt im letzten Jahr, wo alle auch notgedrungen ein bisschen auf die Region zurückgeworfen sind und sich zurückbesonnen haben auch ganz viel, dass sich da etwas verändert hat in der Nachfrage auf eure Wein? Oder kannst du das nicht sagen, weil ja oft ein grosser Teil der Nachfrage durch die Gastronomie halt weggebrochen ist?
Ja.
Ja, jetzt ist... Traktor fährt vorbei. kein Flugzeug.
Nein, also man merkt schon, dass eigentlich sozusagen die Nachfrage vom lokalen Wein eigentlich schon gestiegen ist. Und man merkt halt eben, dass die Leute ein bisschen sensibilisiert worden sind, was das Regionale anbelangt. Also nicht nur mehr halt, würde ich jetzt sagen, nicht nur bei Wein, sondern auch allgemein bei Gemüse und bei Lebensmitteln halt. Und also man merkt schon, also ich finde es toll und man sollte ja auch eben die Regionalen unterstützen sozusagen. Und jetzt dann eben regional auch werden wir eben jetzt einen Spargel verkauft, dann gehen wir mal anfangen mit dem Vigo Zierreisen zusammen. Machen wir dann auch ab Hof. Dann, wenn die Spargelsaison, wenn man die mal anfängt.
Legendäre Spargel vom Zierreisen. Welche von euren Wein würdest du am ehesten zu den Spargel empfehlen?
Also ich würde unsere Löppe die Weissburgunder oder dann Löppe die Weissburgunder würde ich empfehlen. Und je nachdem, welche wir im Verkauf haben, der 17er, haben wir noch 15% Schaden noch drin. Genau. Mhm. Aber die passen alle sehr gut. Und je nachdem auch, wie man die Spargel halt macht. Also man kann sie ja so verschieden machen. In Gratin, dann Salat, dann Rahmsauce. Und, ja. Also während der Spargelsaison, dann schmeckt mein Urin immer gleich.
Genau. Durchgehend, ja. Musst die Wellen reiten, ja, solange bis es kommt. Super cool. Ey, dann freuen wir uns auf die Spargelsaison, auf den neuen Jahrgang. Auf das ein gesundes Rebjahr. Und sonst auch, ja, uns bevorsteht, wieder mal ein paar Öffnungen uns hoffentlich eines Tages wieder bevorstehen, dass auch wieder die Gastronomie und die Weinmessen wieder können ein bisschen Leben in unseren Alltag bringen. Ich bedanke mich mega herzlich für das interessante Gespräch und freue mich auf deine 18er Jahrgang, wo wir bald wieder können zusammen verkosten und darüber reden. Sende Grüße raus noch an Hans-Peter Zierreisen, wo ich gerne mal in einer separaten Sendung abhandle. Dann kann ich wieder Hochdeutsch reden und auch Schweizerdeutsch. aber auch an Thomas Jost. Cool, hey, schön, dass ich hier vorbeikommen und hast du Zeit genommen für das. Und euch allen merci vielmals fürs Zuhören. Ah ja, das wollte ich noch sagen, bei der vorletzten Sendung habe ich am Ende dir vorgestellt, wie man zu den Rebbergen kommt von der Domaine de Bedon. Das ist der Wein, den ich damals vorgestellt habe in der Sendung mit der Kat und dem Lukas zusammen. Und du bist der Erste, wo man dann gerade am Morgen nach dem geschrieben hat, wie man dort aufkommt. Nämlich wie?
Ja, zu Fuß oder dann mit dem privaten Bändli, genau.
Das ist ja so. Also die Reben sind auf dem Hochplateau und da kann man eben entweder mit dem Bändli auf, aber das ist privat vom Betrieb. Dort lassen sie die Nummer drei, wenn sie Lust haben, aber prinzipiell tut Marion lässt die Leute zuerst mal aus Prinzip auflaufen, damit man das auch erlebt, finde ich auch recht. Und damals habe ich gesagt, die Frage zuerst als richtig beantwortet, gegen Flasche Wein, bist du gerade zum Podcast Gast geworden, also abgesehen davon hätte ich die einen Weg sowieso in die Sendung wollen nehmen. Merci vielmals, dass du gemolden hast und dass vor allem die Sendung damals gelost hast, genauso wie alle anderen, die jetzt dort noch zuhören. Feedback, wie immer, entweder direkt via Instagram, Fetch on Fire Bon Vin Vin, dazwischen mit Underline, Fetch on Fire Bon Vin Vin, Vinvon mit dem N in der Mitte. Oder sonst via Facebook oder auf info@bonvinvin.com. Anregungen, Kritik, Liebe, whatever. Ihr seid herzlich willkommen. Merci vielmals, Silas, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Peace.